Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 354. Wir haben wieder einige interessante Themen vorbereitet, müssen auch mal zurückblicken auf eine der vergangenen Sendungen, weil sich da was ereignet hat. Und Wolfgang Back hat einen alten Bekannten ausgegraben. Herr Back, dein Part.
Der alte Bekannte ist der Michael Wiegand, den werden viele auch noch kennen vom Computerclub, die am Anfang dabei waren. Und er hat auch Grüße an euch alle geschickt und auch an unsere Zuhörer. Und deshalb begrüße ich jetzt im Namen von Michael Wiegand heute mal ganz anders.
Ich begrüße einfach nur als Heinz Schmitz. Das muss dann jetzt erstmal reichen.
Na gut. Ah ja. Na gut. Gut, blicken wir erstmal ganz kurz zurück. Wir hatten eine monothematische halbe Stunde vor zwei oder drei Wochen. Da ging es um die Aftergets. Das ist also die Nachfolge quasi Behörde der Gebühreneinzugszentrale mit diesem noch umständlicheren Namen, der da heißt ARD, ZDF, Deutschlandradio und so weiter, Service Dingsbums Starzentrale. Also eine Geldkassiermaschine. Und ich hatte davor gewarnt, dass man einfach so das Geld dahin schicken sollte, sondern man sollte wirklich nur unter Vorbehalt zahlen und das auch schriftlich anmelden. Nun hat sich einiges getan, denn einige Leute, unter anderem der Inhaber von der Drogeriekette Rossmann und der Inhaber der Autoverleihfirma Sixt, klagen dagegen. Und von der Autoverleihfirma Sixt ist eine Initiative ausgegangen. Da hat der Handelsverband Deutschland, HDE, ein Gutachten in Auftrag gegeben bei dem Verfassungsrechtler Christoph Degenhardt aus Leipzig. Und der Inhalt des Gutachtens, um es mal etwas platt zu sagen, sagt, diese Abgabe ist verfassungswidrig.
Das ist ja schon ein harter Tobak, ne?
Ja, es gibt, der Herr Degenhardt ist ja nun kein Unbekannter, der weiß, was er sagt. Es gibt also einige Punkte, wo man ganz klar sagt, das war ja auch im Grunde meine Kritik, dass hier die Länder eine pauschale Abgabe im Grunde genommen beschlossen haben, die in ihrer Wirkung genauso ist wie eine Steuer. Denn es geht ja hier im Grunde genommen um eine Art Gemeinlast, die wir zu tragen haben und die auf Raumeinheiten bezogen ist. Und das ist ja nun nicht mehr so eine Vorzugslast oder irgendwas Individuelles, sondern hast du Räume, zahlst du. Hast du Autos, zahlst du und so weiter. Das ist also ein Punkt, dass wir hier quasi eine grundstücksbezogene Steuer haben. Und dazu fehlt den Ländern die Gesetzgebungskompetenz. Das kann nur der Bund. Das ist aber nur ein einziger Punkt. Es gibt auch noch andere Sachen, die dort in dem Gutachten drinstehen. Der geneigte Zuhörer möge einfach mal danach suchen. Christoph Degenhardt, Verfassungsrechtler, Gutachten. Er wird da einiges finden, unter anderem auch das Gutachten selbst. Das ist mittlerweile veröffentlicht. Also, unsere Warnung war nicht unberechtigt. Es hat sich ja schon angedeutet, diese neue Zwangsabgabe, die ist offensichtlich und mit großen Bedenken zu betrachten, dass hier das Bundesverfassungsgericht sagen wird, nein, Kinder, da habt ihr mal wieder schlecht gearbeitet, ihr Politiker, habt wieder fürchterlichen Mist gebaut, wieder ein Gesetz beschlossen, was vor dem Verfassungsgericht nicht besteht. Vielleicht sollten wir die Politiker mal austauschen.
Sag mal, dieser Leipziger Verfassungsrichter, darf der überhaupt dann Gutachten erstellen, wenn er Richter ist?
Ja, es ist ein Verfassungsrechtler, aber jetzt im Moment aktiv.
Ach so. Ja, aber kein
er war
aktiv
mal Verfassungsrichter.
Ist,
er war mal nee. Verfassungsrichter.
Ah. Ja. Und wenn er jetzt aktiv Richter wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Ja, also sehr renommierter Mann, sehr sachlich und der hat wahrscheinlich eine ganze Menge Gehirnschmalz da hineingeschneckt, denn wenn man das so liest, es ist alles in sich schlüssig. Und was mich immer nur ärgert, ist eben, dass hier irrsinnig viel Steuergeld verpufft, für irgendwelche Dinge, die sich dann hinterher herausstellen, dass sie so nicht in Ordnung sind. Also, dafür arbeiten wir, dafür leben wir, da arbeiten sich manche Leute krank, andere, die Hartz IV beziehen, wissen nicht, wie sie über die Runden kommen, und hier wird so viel Mist gebaut, ist unglaublich. Aber wir sollten einfach mal abwarten, wie es weitergeht, was das Bundesverfassungsgericht sagt, und ich kann nur noch mal den guten Tipp geben, nur unter dem Vorbehalt der Zurückholung zahlen, aber da möge der Hörer nun mal 2-3 Folgen zurückblättern, da wird alles genau erklärt.
Also bei mir ist es so, ich habe mir das mal rausgeholt jetzt, ich zahle 107,88
ist ein halbes Jahr.
Euro, und zwar abgebucht am 2. Januar 2013.
Ah, die wissen, wo sie es holen können.
So, ich hatte der GEZ eine Abbuchmöglichkeit geboten gehabt. Mhm. Aber nicht einer neuen Gesellschaft.
Ja, es steht ja auf diesen neuen Abbuchungen dann drauf, unter Verwendungszweck 5, der neue Rundfunkbeitrag.
Ja, genau.
Und als Empfänger und Zahlungspflichtiger, also Empfänger davon,
Rundfunk
ist
ARD, ZDF, D-Radio.
Ganz genau. So, und das hat nichts bitteschön mit GEZ zu tun. Die GEZ als solche gibt es ja nicht mehr. Die ist ja erloschen. Und wenn jetzt irgendeine Nachfolgefirma der Meinung ist, wir können ja noch nicht alle unsere Kunden, Zwangskunden muss man ja sagen, anschreiben, um eine neue Einzugsermächtigung zu bitten, dann ist es deren Problem. Ich habe den Mist nicht gebaut und ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, so eine blödsinnige Lösung zu finden. Also,
und wenn ich jetzt mein Geld zurückhole, 6 Wochen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit,
ja,
Geld zurückhole, was passiert dann?
Dann wird man dich wahrscheinlich mahnen. Aber du hast ja bisher wahrscheinlich noch keine Rechnung bekommen oder keine Zahlungsaufforderung oder sonst was.
Doch, ich wurde ja abgebucht, ist schon weg.
Ja gut, aber das ist ja nun auch keine Rechnung oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie die sich das vorstellen, wie die das machen. Aber was wollen sie denn machen? Sollen sie dir den Fernsehempfang sperren? Das wäre ja dann eine Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen. Aber einmal geht es technisch nicht und zum anderen auch nicht so. Ja, es wird dann irgendwie gemahnt und nochmal gemahnt und Zwangsgeld und was weiß ich nicht alles. Aber dann hast du die Möglichkeit, unter dem Vorbehalt der Rückforderung selbst zu zahlen. Jetzt im Moment kannst du das Geld nicht zurückfordern. Du kannst es zurückholen und überweist es dann unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Das ist der einzige Weg. Und wenn wirklich das Bundesverfassungsgericht irgendwann sagt, nee, so ist es nicht, da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn man das Geld dann zurückholt, weil dieses Gesetz verfassungswidrig ist, das gibt ja nun ein Chaos. Also ein Schlimmeres kann man nicht anrichten. Ich glaube, da muss man Politiker sein, um sowas anrichten zu können.
Ja, die Frau Piel vom WDR hat ja schon angekündigt, dass sie nicht mehr Intendantin sein wird.
Sobald ihre Nachfolge geregelt ist. Ich kann nur hoffen, dass es bald geregelt sein wird.
Warum?
Für eine Sache zu dieser Aftergets, diese, wo man die Formulare oder die Texte herkriegt für die Zahlung unter Vorbehalt, haben wir auf der Webseite stehen. Da kann man hier von akademie.de, da kann man sich die Texte runterladen und dann ein Schreiben an die ARD, ZDF, irgendwas Aftergets schicken.
So ist er, unser Heinz. Sehr fürsorglich für unsere Zuhörer. Danke. Ja, aber jetzt bin ich langsam neugierig, Herr Back. Ja. Du warst wandern, du warst heute unterwegs und hast den Michael Wiegand besucht. Ich würde sagen, lass doch mal hören, was ihr da besprochen habt. Und nee, was
Michael Wiegand hat mich besucht.
Er hat dich besucht.
Ja, er kam aus dem fernen Brühl. Mhm. Also nicht aus dem Brühl da in Baden-Baden, sondern aus dem fernen Brühl in der Nähe von Köln zu mir, hat mich besucht und wir haben dann uns unterhalten und haben das Ganze aufgezeichnet. Und er hat ja eigentlich schon seit ein paar Jahren eine ganz gute Idee gehabt. Er hat ja damals bei uns auch schon Ideen gehabt, Videodat und so weiter. Und diese gute Idee, die wird ja noch besser, weil es jetzt kostenlos wird für die User. Und wir sind die Ersten, die eine URL verkünden können, wo man sich das runterladen kann.
Willst du das jetzt schon machen oder hat der Michael das gemacht?
Was denn?
Die URL verkünden.
Nein, die muss ich von der CD muss ich die runterholen. Diese URL. Mache ich nachher im Internet.
Okay, das heißt also, du stellst es bei uns auf die Homepage, damit die Zuhörer sich das dann laden können. Okay.
Übrigens, falls jemand noch nicht weiß, wie unsere Homepage heißt, die heißt http://www. Braucht man eigentlich alles gar nicht mehr. Und jetzt kommt das CCZWEI, also cc2.de. Es gibt noch Leute, die kennen die nicht.
Gut, aber jetzt sollten es eigentlich alle kennen. Ja, dann starten wir einfach mal das Gespräch, was du mit dem Michael Wiegand geführt hast.
Bei mir ist ein selten gesehener Gast, früher war das öfter, Michael Wiegand. Er ist sicherlich einigen von unseren Zuhörern auch noch bekannt. Der hat viel Elektronik gebastelt und der hat auch so Operationsverstärker verwurstelt, wo wir dann die Gehirnströme mitgemessen haben. Übrigens, das sind Dinge, die heute erst zum Teil richtig aktuell werden, dass man sowas misst und damit auch irgendwas spielt auf der CeBIT. Das war vor 2, 3, 4 Jahren war das mal. Und in Operationssäle ist das auch eingezogen, indem man das Gehirn und die Alphawellen messen tut und kann mit 40% weniger Betäubungsmittel arbeiten durch diese Methode. Nur da haben wir nichts dran mit zu tun. Aber das war eine riesen Arbeit, die wir da gemacht haben. Und jetzt hast du, nachdem du mit Videodat Start gemacht hast und dort bei Videodat schon einiges erfunden hast, was heute gerade so aktuell ist, also online abrechnen und so weiter, das ging ja alles damals schon. Und jetzt hast du wieder etwas seit 3 Jahren oder 4 Jahren.
Oh, es geht schon ein bisschen länger.
Und zwar eine Methode gefunden, wie man Aufzeichnungen beim Film nehmen kann, aufzeichnen kann auf dem Videorekorder oder im Computer und den kann man dann anschließend die Werbung wegnehmen.
Die Werbung, aber nicht nur das, sondern auch der Vorlauf ist ja ärgerlich, weil wenn ich eine Viertelstunde mit der Maus oder mit der Fernbedienung rumfummeln muss, bevor es dann wirklich losgeht, macht das ja eigentlich nicht wirklich Spaß. Und es gibt ja Szenenwiederholungen, Jingles und all das, was die Fernsehsender sich einfallen lassen, um den Film zu strecken, damit sie natürlich wieder ein bisschen mehr Werbung reinpacken können. Das alles will ich ja als Zuschauer letztendlich nicht haben. Und dem Fernsehsender entsteht nicht mal ein Schaden, wenn ich das wegmache aus einer Aufnahme. Denn die Aufnahmen werden von der Werbeindustrie nicht finanziert, nicht bezahlt. Also ich schaue etwas, wovon der Sender nichts hat und der Werbetreibende nichts hat.
In der Aufzeichnung habe ich auch gehört, dass die Sender nichts dagegen haben. Denn das ist manchmal auch gar nicht mehr aktuell. Dann, wenn ich das 10 Jahre später sehe, kann sich keiner mehr an die Werbung erinnern, macht vielleicht sogar Negativwerbung etwas.
Wenn ein spezielles Angebot da ist, in welcher Mediamarkt oder wer auch immer.
Ja. Das gibt's dann nicht mehr. Ja. Das ist alles schon dann ziemlich
blöd. Und natürlich ist es sehr peinlich, wenn ich einen an sich ja jugendfreien Film nachts aufzeichne. Und du weißt das sicherlich auch, wenn du mal später ins Bett gegangen bist, dass dann auch eben Call-In-Sendungen da sind, beziehungsweise Sexwerbung läuft. Das will ich natürlich dann bei meinen 14-, 15-Jährigen nicht unbedingt zumuten.
Gut, nun haben wir ja alle, die gebastelt haben, schon ein bisschen sowas damit zu tun gehabt. Ich weiß noch, ich habe da nächtelang da gesessen und wollte mit der TV-Karte, mit der Haporch-Karte, RT rauskam. Und da gab es dann so ein Overlay dafür, wo man die Bilder sich angucken konnte im Computer und konnte auch sagen, an der Stelle und an dem Bild, an der und da oben und unten und Seite und so, da möchte ich gucken, was da ist. Und wenn da, sagen wir bei RTL, rot war und da war blau und weiß, ich weiß nicht, wie das Logo heute ist, und dann konnte man sagen, das Logo ist da, aha, jetzt ist keine Werbung. Und jetzt kommt Werbung und dann haben die das Logo wieder weggemacht. Und damit wollte ich hantieren. Das habe ich aber dann sein lassen, weil das war viel zu kompliziert. Es gab dann andere Methoden, die wollten das auch wegmachen, die Werbung. Aber die sind alle eingegangen und dein System ist geblieben.
Ja, das liegt einfach daran, dass alle automatischen Systeme versagt haben. Das heißt, das Ergebnis einer automatischen Suche schlägt fehl. Jetzt denk auch mal an die Werbe- oder die Szenenwiederholung. Da ist ja das Logo beispielsweise drin. Da stimmt die gleiche Tonhöhe. Da hast du ja gar keinen Erkennungsmoment.
Ah, der Ton war auch so ein Thema, weil es hieß, immer in der Werbung wird der Ton angezogen, der wird lauter. Und wenn ich das rausgreife, dann kann ich sagen, aha, das schneide ich weg. Geht das?
Das geht aber viel zu ungenau, als dass du da ein Film dann hinterher in die Hand bekommst, der dann keine Schnitte mehr zeigt. Ja. Und das muss ja das Ziel sein, etwas zu sehen, was im Kino so aussieht wie bei dir auf dem Fernseher oder umgekehrt. Ne? Du willst einfach nicht keinen Schnitt sehen, kein gar nichts. Kurzum, das funktioniert nur dann, wenn du manuell dir den Film anschaust und manuell schneidest, also eine Schnittliste herstellst, die dann bildgenau sagt, an der Stelle genau setzt jetzt die Werbung ein, der Jingle ein oder was auch immer dann stört.
Und das Ganze hattest du ja im Anfang so gemacht, dass da Leute gesessen haben, die Sendung sich angeguckt haben. Die haben dann auf den Knopf gedrückt, über Internet wurde dann gesagt, halt, jetzt kommt die Werbung. Da wurde der Rekorder oder was auch immer angehalten oder das Programm angehalten. Und wenn da wieder gedrückt wurde, dann lief es dann wieder weiter. Was hat das für Nachteile, dass du jetzt umgestiegen bist?
Gar keine. Das eine ist für analoge Systeme, die dann ja auch schnell ausgestorben sind gewesen. Du brauchtest ein Gerätchen dazu, eine Infrarotfernbedienung, um den Rekorder zu steuern. Ja. Heute hast du das Internet, kannst also eine Schnittliste problemlos aus dem Internet laden. Du nimmst mit deinem PC auf, was den Vorteil hast, dass du auf demselben System auch schneiden kannst. Oder deinen Festplattenrekorder, den du vernetzt hast mit deinem PC. Das ist also viel praktischer, eine digitale Aufnahme zu schneiden. Und da kannst du dann halt Schnittlisten herstellen und auch automatisch nutzen, die bestimmte Stellen im Film automatisch auch wiedererkennen und dann den richtigen Schnitt setzen.
Ja, und diese Schnittlisten, die werden aber dennoch heute noch manuell erzeugt.
Ja,
das heißt, und das anders sitzt jemand, macht sich das im Schnelllauf und guckt oder was, oder?
Ja, da steppt man durch so minutenweise durch oder auch 30 Sekundenweise, stellt dann fest, ach, da bin ich jetzt in die Werbung rein, dann geht man langsam wieder zurück und setzt dann die Schnittliste und das macht man am Ende der Werbung, am Ende des Films und so weiter.
Wie lange braucht man dafür?
Ja, so ein paar Minuten dauert das
so
dann
Minute,
schon.
Ne? So eine Minute, eine Stunde zu kodieren.
Also ich kann es eher für einen Film sagen.
Anderthalbe.
Da wird man wenige Minuten braucht man trotzdem, weil du musst ja auch dann denken, dass die Schnittpunkte optimiert werden. Das ist ja keine Automatik. Das System unterstützt einen, die Werbung zu finden, aber dann muss man natürlich fein regulieren dann auch noch.
Also ich habe es ja gesehen, du hast mir es ja eben hier mal auch vorgemacht, so beispielsweise, und hast gesagt, jetzt sag mir mal, wo der Schnitt war. Ja, da hätte ich lange suchen können. Ja. Das ist schon toll aufgenommen. Aber da gab es so eine Spielwiederholung. Das heißt, die Sendung endet, dann kommt Werbung und dann kommt so eine halbe Minute, kommen nochmal die Bilder, die davor gezeigt wurden. Mhm. Die hätte man dann ja doppelt.
Ja.
Und dann hätte man gesagt, was haben die denn da gemacht? Und das wird auch weggeschnitten.
Das wird auch weggeschnitten, denn...
Wie woran erkennt ihr das denn?
Da wird man einerseits durch die Technik unterstützt, die also einfach etwa eine Minute 30 vor der Werbung mit einer Minute 30 nach der Werbung kontrolliert, weil Szenenwiederholungen sind bis zu einer Minute 10 eine Minute 20 lang. Ja. So, und wenn das gefunden ist, dann werden bestimmte Markierungen gesetzt. Dann kann derjenige, wir nennen die Leute Cutter, die Schnittlisten herstellen, wie vom Film her, und die gucken sich das dann genau an, dass dann wirklich auch diese Szenen perfekt zusammenpassen.
Muss man das sich genau angucken oder kann man es auch so laufen lassen?
Nee, wenn man es nicht genau anguckt, dann ist hinterher der Schnitt nicht in Ordnung und derjenige, der das System anwendet, ist dann natürlich nicht zufrieden.
Was liegt denn da von der Automatik zum Menschenauge? Was kann denn da dazwischen liegen an der Schnittgenauigkeit?
Ja, nur wenige Frames, aber du weißt es aus deiner Erfahrung.
Jeder Frame, du
siehst es einfach. Ja? Mhm. Oder schau mal, vor oder nach der Werbung gibt's häufig bei Sendern, dass das Bild gestaucht wird, von links nach rechts, von oben nach unten. Das sind Dinge, die erkennt die Automatik nicht, aber der Mensch erkennt das sehr wohl. Und das willst du nicht sehen, weil es immer ein Blitzer im Fernsehbild ist. Und das wird auch manuell weggeschnitten. Das macht die Automatik nicht, schafft sie auch nicht. Aber dafür sind ja Menschen davor, die das dann optimieren.
Gut, jetzt haben wir so ein Ding geschnitten, der liegt jetzt auf dem Computer. Und jetzt, was machen die Leute jetzt mit ihrem Rekorder? Also meine VHS dürfte auch vorbei sein, oder?
Das ist komplett vorbei.
Komplett vorbei. Ja. Das sind jetzt also Festplatten?
Ja.
Und die machen dann eine DVD daraus? Oder?
Also eher USB-Stick oder WLAN oder LAN. Das heißt, es gibt ja heute sehr viele Media-Player. Das heißt, wenn du deine Aufnahme im PC hast, du kannst es selber, externe Festplatte, USB-Stick und so weiter, spielst es dir drüber. Natürlich kann man auch brennen, aber warum sollte man es heute tun?
Das geht auch so langsam zu Ende. Ne?
Die Medien gehen da weg, ne? Also DVD und so weiter. Oder du bist vernetzt, das wird ja auch häufig sehr viel gemacht, dass du dir von deinem PC einfach auf deinen Fernseher per WLAN die Sendung einspielen lässt.
Du hast mir erzählt, dass du all die Computer gebundelt hast mit dem System. Das sind also über 2 Millionen rausgegangen.
Ja.
Das ist ja auch eine ganze Menge. Das heißt, es sind schon viele Leute draußen, die das machen. Das Modell war allerdings damals noch ein anderes. Es kostete 14,50 Euro im Jahr, wenn man die Schnittlisten holen wollte, wie man Lust hatte.
Ja.
Da aus dem Computer, der bei dir steht. So, und da hat man dann gesagt, der Film so und so, hat man aus der Zeitung entnommen, davon möchte ich die Schnittliste haben. Und dann kamen die zu dir auf den Computer und da stand drin, wo die Werbung eingesetzt hat, wo sie aufgehört hat, eingesetzt hat, aufgehört, eingesetzt hat, aufgehört. Und danach konnte sich jetzt das Schnittprogramm eigentlich schon richten.
Fast.
Fast richtig.
Fast, weil jede Aufnahme ist ja unterschiedlich, also zeitlich unterschiedlich. Bei jedem geht ja die Systemuhr unterschiedlich. Der eine ein paar Sekunden nach, der andere vor und so weiter. Das liegt ja auf der Hand.
Bei dem DVB-T zum Beispiel, das muss ja digital bearbeitet werden, dauert länger. Bis zu 6 Sekunden, glaube ich, kann das gehen. Und jeder macht es aber anders und schneller, der eine kann schneller digitalisieren. Wie findet ihr denn da die Synchronpunkte?
Indem man sogenannte Fingerprints generiert. Das passiert automatisch, wenn also die Schnittlisten perfekt gesetzt sind, also die Schnittpunkte. Dann läuft ein Prozess ab und nimmt vor jedem Schnittpunkt Bilddaten und komprimiert die zu binären Daten, die dann in der Schnittliste mit abgelegt werden. Wenn du dann also eine Schnittliste automatisch lädst zu einem Film, geht das Programm, das kleine Schnittprogramm hin, ist übrigens nur 2 Megabyte groß, weil heute sind ja manche Programme hunderte Megabyte, das geht mit viel weniger, geht hin und analysiert also deine Aufnahme, schaut also, wo ist denn die erste Schnittliste, der erste Schnittpunkt zu finden, analysiert die Bilddaten, vergleicht die und kann damit bildgenau den Punkt, den wir gesetzt haben, reproduzieren. So, und das passiert für jeden einzelnen Schnittpunkt und zum Schluss hast du eine individuelle Schnittliste, die genau zu deiner Aufnahme passt.
So, und jetzt können wir hier auch etwas Neues verkünden. Das hat ja immer 14,50 im Jahr gekostet. Ab sofort willst du das kostenlos machen, weil du die Zeit, wo das schneidet, wo nichts passiert, da kriegst du gar nichts mit davon. Er macht das ja alles intern.
Ja.
Da gehst du auf einen zweiten Browser und zeigst dort die Werbung von jemandem, der dir das bezahlt hat.
Ja, Werbung hört sich jetzt so an wie Persil-Werbung und Co. Ja. Sondern da wird einfach die Webseite desjenigen gezeigt, der diese Software und das Abonnement, wenn man so will, kostenlos abgibt. Dessen Seite wird gezeigt. Also beispielsweise, da gibt's jemanden,
statisch oder mit Filmchen oder
alles, was in einem Browser funktioniert da. Du kannst da auch surfen. Das heißt, du kannst alles anklicken, alle Links funktionieren. Das heißt also, du kannst dann dich rundum in dem Webangebot informieren. Wenn du das möchtest, musst du es. Aber nicht natürlich nicht
okay, durch. Das gilt ab sofort und ich kann einen Schmankerl geben. Wir können das auf unserer Webseite den Link veröffentlichen, wo die Leute ab heute sich das rausholen können und können dann auch die Schnittlisten verfügen, die früher zu bezahlen
waren. Ja, und das ist unbegrenzt. Punkt 1. Punkt 2. Als zweites Schmankerl, der Computer Club 2 wird automatisch beim Schnitt sofort angezeigt, sodass man sich dann gleich beim Schnitt über die aktuellsten Themen, die ihr wieder produziert habt, informieren könnt.
Boah, ist ja toll.
Ja.
Ja, dann ans Laden oder wie? Was sagt man da?
Bis der Server
glüht. Schneiden, ans Schneiden.
Und dann ans Schneiden.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und es war mal wieder schön, über Technik zu reden, denn du bist ja von Hause aus ein verrückter Techniker, kann man schon sagen. Du hast ja in der einen Kiste 38 Operationsverstärker verlötet gehabt. Da wäre ich verrückt geworden. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Also, ganz interessant, was sich da tut. Ich bin ja mal gespannt. Ich werde mir es auf jeden Fall auch mal ansehen, denn mich stört ja auch diese Werbung immer, was sich da so tut. Aber das war nicht das einzige Thema, oder, Heinz?
Sollen wir Schluss machen oder fängst du noch was? Ich habe nichts mit Werbung zu tun, gar nichts. Ich mag die genauso wenig wie ihr. Ich habe einen Text gekriegt von dem Bitkom-Verband, also diesem Hightech-Verband, wie er sich selber nennt, über die Themen, die wichtigsten Hightech-Themen, die uns jetzt in diesem Jahr begleiten werden. Es ist nicht, also man hat Firmen befragt, IT-Verantwortliche befragt. Und es ist nicht verwunderlich, dass Cloud Computing von 59% aller Leute als das wichtigste Thema für das laufende Jahr angesehen werden. Gut, wir sehen, dass alles weiter in die Cloud wandert, dass eben Dienste, IT-Dienstleistungen, Rechnerleistungsspeicher immer mehr in die Cloud geht, weil es billiger ist. Das heißt billiger, man kann eigenen Service sparen. Und gerade bei kleineren Firmen, die sich keine eigene große Abteilung leisten können, die kriegen dann eben auch eine professionelle Betreuung. Das zweite Thema, das die Industrie umtreibt, ist Mobile Computing. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, denn wir haben zum einen die Notwendigkeit oder wir haben die Vorteile des mobilen Rechnens oder der mobilen Rechner, also der Duddlephones und der Tablets. Die können eben überall eingesetzt werden, wo man entweder UMTS oder WLAN oder sonst irgendwas hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Firmen eine Herausforderung. Wie kriege ich meine Daten sicher, wenn die auf irgendein mobiles Gerät gestreamt werden? Eine andere Sache dabei ist, dass die Anzahl der Geräte oder die verschiedenen Typen sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir hatten ja mal den André J. Meissner von Adobe bei uns in der Fernsehsendung. Ja. Und er hat uns ja erzählt, dass bei Facebook alleine jeden Tag von 7000 verschiedenen, unterschiedlichen mobilen Geräten zugegriffen wird. Also man muss dann auch diese Anwendungen, die man schreibt, diese Apps, wie das ja heute heißt, muss man eben auf die verschiedenen unterschiedlichen Typen anpassen, sonst macht's keinen Spaß. Was dabei hilft bei der Verbreitung des Mobile Computing ist eben eventuell auch LTE, weil dann schnellere, größere Bandbreiten da sind, von denen auch die Roadworker, wie es auf Neudeutsch heißt, profitieren können. Das sind also 48% und 37% reden von Big Data. Das ist etwa ein Begriff, der jetzt in letzter Zeit hochgespielt wird, an sich seit vorigem Jahr. Und zwar ist das die schnelle Auswertung von unstrukturierten, riesigen Datenmengen. Das Internet, die Datenbanken sind voll von Informationen, die einfach so da rumliegen. Und wenn man die vernünftig nutzen kann, vernünftig auswerten kann und wenn es vernünftige Algorithmen gibt, diese auszuwerten, kann man daraus auch Trends ableiten. Wenn man also ein bestimmtes Produkt verkaufen will, kann man sehen, ob das eventuell schon ankommt aus den Daten, die man hat. Oder wie verhalten sich die Käufer in den nächsten Monaten? Wo geht der Trend hin? Das ist etwas, das wird zurzeit viel entwickelt, viele reden davon, gerade die großen Mainframe-Hersteller wie IBM oder auch die HPs und sowas, die haben Schwerpunkte, die sagen, wir wollen Big Data auswerten. SAP habe ich vergessen, die sind ja mit HANA ganz weit vorne da. Dann haben wir als nächstes den Bereich Social Business. Das sind immerhin 22%, die meinen, dass das sehr wichtig ist. Und zwar der Kontakt zum Kunden oder der Kontakt zu Kunden im Prinzip oder zu Partnern über soziale Netzwerke. Denn da ist eine sehr schnelle Response da. Wenn ich also ein Produkt auf den Markt werfe und das ist schlecht, dann kriege ich über soziale Netzwerke sehr schnell zurück oder über Foren sehr schnell zurück, dass es nichts ist. Oder wenn Kunden unzufrieden sind, kann eine Facebook-Kampagne, ein sogenannter Shitstorm, kann verheerend sein. Deswegen muss man auch als Unternehmen, wenn man aktiv ist oder international aktiv ist oder überregional aktiv ist, muss man ein Augenmerk auf Social Business halten. Und was natürlich nach wie vor ein Riesenthema ist, ist das Thema IT-Sicherheit. Ich weiß nicht, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, wie gefährlich das für unsere Daten ist, was zu machen und wie man darauf achten muss, dass man doch einigermaßen sicher ist. Jetzt kommen natürlich neue Geräteklassen hinzu. Das sind diese intelligenten Fernseher, also internetfähige Fernseher. Die Haussteuerung, Maschinensteuerung, denkt man nur an Stuxnet, wo eine ganze Steuerungsanlage außer Betrieb gesetzt ist. Und wir wissen nicht, was jetzt noch so im Hintergrund ist. Also das sind die Themen, die im Moment umtreiben und die uns auch im ganzen Jahr begreifen werden. Ich meine, das sind andere Sachen. Da sind dann noch die Smart Grids oder Smart Metering, die langsam hochkommen, aber sehr, sehr langsam. Oder IT-Outsourcing. Aber wenn da was Neues hochkommt, werden wir darüber sicherlich berichten.
Na gut, berichten müssten wir vielleicht auch nochmal kurz. Ich habe heute nochmal Kontakt gehabt mit unserem Shopbetreiber, mit dem Thomas Ritter. Und er hat da mal gefragt, wie denn das aussehe, was unsere Zuschauer und Hörer sagen würden, wenn wir auch den ein oder anderen Teil aus dem IT-Bereich anbieten würden in dem Shop. Also zum Beispiel, was weiß ich, Speicherkarten oder ich kann es noch nicht genau sagen. Wir wollen mal darüber sprechen. Wäre vielleicht mal interessant zu hören, wie er da draußen darüber denkt, wenn wir hier ausgewählte Sachen und sowas mit in den Shop aufnehmen. Aber wie gesagt, sobald sich was tut, werden wir uns melden. Und jetzt nur noch mal schnell in den Shop, falls jemand nicht weiß, was es da alles gibt. Denn Ostern kommt viel schneller, als man denkt. Und so ein Osterei mit CC2-Logo drauf ist ja was Feines. Auch wenn das was anderes ist als ein rundes Ei.
Zumindest ein Icon könnten sie haben im Shop.
Ein Icon, genau. Ja, ein kleines ja. Ei. Ja, weil wir Ostern haben.
Und den Daumen hoch.
Und oder? Den Daumen hoch.
Und den Daumen hoch. Und dann?
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.